Herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung Information Management. Wir behandeln heute das Thema IT Governance und Entscheidungsstrukturen der IT. Und ich hatte in der ersten Vorlesung schon gesagt, dass Information Management im Grunde ein Thema ist, was Wissenschaft und Praxis im Grunde perfekt vereint, weil man da wirklich Forschung zu sehr praxisrelevanten Themen findet. Und ich glaube, IT Governance ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil wir gucken uns heute nicht nur die Probleme aus Praxissicht an oder fangen an damit, sondern schauen uns insbesondere auch zwei Studien an, die zu dem Thema gemacht wurden. Und nächste Vorlesung wird es dann einen Gastvortrag zu dem Thema IT Governance geben, wo auf die Studien oder beziehungsweise auf die letzte der beiden Studien auch referenziert wird, und ihr werdet dann die sagen wir mal Verbindung sehen von dem, was ihr jetzt hier in der Vorlesung theoretisch lernt in dem Modul, und dann in der nächsten Woche dann im Gastvortrag praktisch erfahrt. Gut, und ja, bevor wir jetzt starten, hatten wir noch eine Idee, die wir mit euch kurz besprechen wollen. Und zwar, als Jin und ich uns hingesetzt haben und überlegt haben, okay, wie soll die Übung aussehen? Ihr wisst, die Übung startet erst in der Mitte des Semesters. Haben wir überlegt, okay, es würde vielleicht Sinn machen, oder es macht Sinn, dass wir auch auf eure Perspektive hören und fragen und euch ganz offen fragen, welche Themen interessieren euch und welche Themen sollen wir in der Übung behandeln. Und wir machen das jetzt nicht so aus reinem Selbstzweck, sondern es gibt didaktische Studien dazu, die im Grunde aus dem, ja, das wurde gemacht in Heidelberg an der medizinischen Fakultät. Da wurde ein großer Kurs, der fast 300 Leute hat, aufgeteilt. Die eine Hälfte durfte in Anführungszeichen sich beteiligen und Übungsfragen entwickeln. Die andere Hälfte musste diese Fragen einfach nur dann hinnehmen und lösen, so ungefähr. Also die Lösung hat natürlich die ganze Gruppe gemacht. Aber was rausgekommen ist, dass die Gruppe oder der Teil der Gruppe, der sich intensiv damit beschäftigt hat, was sind denn überhaupt sinnvolle Fragen, die hier aus diesem Stoff rauskommen, wesentlich besser abgeschnitten hat in der Klausur, und das nehmen wir jetzt mal so als Proxy für Lernerfolg, als der andere Teil, der das nur passiv konsumiert hat. Und wir fanden das super spannend, als wir diese Studie gelesen haben, und haben gedacht, okay, sowas können wir im Grunde auch hier machen, indem wir euch einfach fragen, wenn ihr euch die Vorlesungen anguckt, dann was sind Fragen, die ihr gerne in der Übung behandelt haben wollt? Was sind Themen, die ihr da behandelt haben wollt? Wir bauen dazu einen extra Bereich im Forum, wo ihr eure Fragen posten könnt. Und es ist überhaupt nicht notwendig, dass ihr schon eine perfekte Lösung oder eine komplette Übungsaufgabe euch überlegt, sondern es geht uns einfach nur um die Themengebiete, um die Fragen, die euch interessieren. Und ihr könnt natürlich eine Lösung entwickeln, aber es ist absolut kein Muss. Und es muss auch keine Multiple-Choice-Aufgabe sein, sondern es soll am besten eine offene Frage sein, über die man auch diskutieren kann. Und ihr wisst, die Übung startet erst Mitte des Semesters, und wir wollen es so machen, dass wir dann einen Teil der Fragen wirklich in der Übung behandeln, indem wir euch vorher fragen, welche der Themen interessieren euch besonders, weil wir dann hoffen, schon ein paar Vorschläge gesammelt zu haben in dem Forum. Dann machen wir so eine Online-Abstimmung, wo ihr voten könnt, welche Fragen sollen wirklich in die Übung übernommen werden. Und dann haben wir gesagt, wir haben ja 6 Übungen, und dann bei einigen dieser Übungen wollen wir einen so einen 10-Minuten-Slot für eine von euch erstellte Aufgabe verwenden. Und wir haben uns überlegt, dass ihr entweder diese Frage selbst vorstellen könnt, natürlich mit unserer Unterstützung. Ihr könnt sagen, ich würde die gern so behandeln, oder ich würde diese Übung 10 Minuten gerne so gestalten mit der Gruppe. Ihr kommt zu uns, wir geben euch Feedback, was wir von der Idee halten. Und ihr dann fast selbstständig diese 10 Minuten der Übung gestaltet. Oder alternativ, wenn eure Frage gewählt wurde und ihr sagt, ich will das nicht machen, ich will das nicht vorstellen, oder ihr sagt, ich kann an dem Termin nicht, das könnte ja auch sein, dann stellen wir, Jin und ich, das natürlich auch gerne vor. Und weil das wirklich das erste Mal ist, dass wir damit anfangen oder das vorschlagen, sind wir eigentlich auch gespannt zu hören, was ihr von dieser Idee haltet. Also wenn ihr sagt, okay, das ist totaler Quatsch. Gin und Thomas, ich traue euch zu, eine vernünftige Übung zu machen. Da braucht ihr meinen Input nicht. Dann ist es für uns auch okay. Das ist natürlich jetzt ein Angebot. Wir lassen das jetzt erstmal eine Woche lang stehen. Nächste Woche ist eh Gastvortrag und würden dann in 2 Wochen einfach nochmal auf euch zukommen und fragen, was haltet ihr von der Idee? Also ihr müsst euch sofort entscheiden. Ihr könnt es kurz sacken lassen und nächste Woche Gastvortrag. Danach sprechen wir nochmal mit euch, wo wir dann halt gemeinsam entscheiden, macht das Sinn für euch? Findet ihr es interessant? Oder wenn wir merken, dass keine große Freudenstürme kommen, dann verstehen wir das auch, dass ihr sagt, das ist nicht so sinnvoll, was Gin und ich uns da überlegt haben. Also, wie gesagt, es ist ein Angebot. Ich wollte es euch mal vorstellen, guckt es euch an und dann entscheiden wir in 2 Wochen, ob wir es machen oder ob ihr sagt, besser nicht. Gut, dann ist es so, dass wir jede Vorlesung mit einer kurzen Wiederholung starten von dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Wir haben letzte Woche 2 Module uns angeguckt. Das erste Modul war die Definition der Grundbegriffe. Was ist überhaupt Information Management? Das haben wir gemeinsam definiert. Und zwar ist oben diese Definition eigentlich maßgeblich. Wir haben die gemeinsam definiert, indem wir die 2 Begriffe auseinandergenommen haben und wieder zusammengefügt haben. Wichtig ist, dass ihr versteht, dass es hier um die Beschaffung und Bereitstellung von Informationen geht und dass wir über die Ressource Informationen sprechen, nämlich über diese Informationen, die helfen, Entscheidungen innerhalb des Unternehmens zu unterstützen. Und wir sprechen über IT-bezogene Entscheidungen, ja, die diese Informationen im Unternehmen bereitstellen und verfügbar machen. Wir haben uns angeguckt, was ein Informationssystem ist. Wir haben angefangen, von hier hinten nach vorne zu erklären und dann einfach aufgeteilt, welche Elemente zum Informationssystem gehören. Also das sind diese Elemente hier, diese 5 hier. Und je nachdem, welche Subsysteme wir uns betrachten, fallen eben Elemente weg oder werden eben nicht betrachtet. Wir hatten das Beispiel, dass so ein Informationssystem so ein Vimi sein kann, der vorm Rechner sitzt. Da ist der Mensch dabei, da ist Software dabei, da ist Hardware dabei. Und dieser Begriff Informationssystem ist eben so ein ganz elementarer Begriff der Wirtschaftsinformatik und damit auch des Information Management. Wir haben uns angeguckt, wie so ein Modell aussehen kann, mit dem man die Aufgaben des IM strukturieren kann. Wir haben uns das Modell von Kretschmer angeguckt, was die Weiterentwicklung des Modells von Wolnick war. Das war dieses 3-Schichten-Modell. Wir haben uns angeguckt, welche Beziehungen zwischen diesen Schichten sind. Und wir haben uns überlegt, welche Dimension hier das strukturiert, nämlich die Techniknähe. Und wir beschäftigen uns gerade am Anfang der Vorlesung eben mit diesen Führungsaufgaben und IT-Governance ist genau das erste Thema oder das Thema, mit dem wir uns diese Woche beschäftigen. Also wir sind jetzt auf der linken Seite bei diesen Führungsaufgaben beim Thema IT-Governance und nachdem wir uns damit beschäftigt haben, was IM eigentlich ist, haben wir uns angeguckt, den Wertbeitrag von IT, haben da gelernt, dass man Kosten leicht quantifizieren kann, Nutzen eher schwierig, hatten dann uns 2 Nutzendimensionen angeguckt, die uns auch heute wieder begegnen werden, nämlich einmal IT soll Produktivität steigern und IT soll neue Optionen für die Unternehmensstrategie ermöglichen. Und wir haben uns über dieses komische Zusammenspiel zwischen Unternehmensstrategie und IT-Strategie unterhalten, dass auf der einen Seite Anforderungen kommen an die IT, typischerweise Kosten senken, um die Produktivität zu steigern, weil man damit den Input reduzieren kann, weil man weniger IT-Kosten hat. Und auf der anderen Seite soll die IT aber auch neue Optionen und weniger Restriktionen liefern. Okay, das ist im Grunde das, was wir zur Wiederholung von den letzten beiden Modulen hatten und steigen jetzt in das 3. Modul ein. Und zwar geht es heute um IT-Organisation und hauptsächlich um den Begriff IT-Governance. Und wir fangen erstmal damit an, was ist überhaupt IT-Governance, gucken uns dann eine wesentliche Dimension der IT-Governance an, nämlich ob zentral oder dezentral entschieden wird. den Hauptakteur, den wir die ganze Zeit in der Vorlesung betrachten, ist dieser CIO oder Chief Information Officer und schauen uns dann dazu eine Studie an, zu dem CIO, und später schauen wir uns dann noch eine Studie an zu den IT-Governance-Archetypen nach Weil und Ross. Und diese zwei, Weil und Ross, das sind so die IT-Governance-Gurus, die uns jetzt da die Vorlesung so ein bisschen begleiten werden. Aber bevor wir mal starten, die Frage an euch, was versteht ihr oder was denkt ihr, was bedeutet IT-Governance? Was fällt da drunter? Hat jemand von euch den Begriff schon mal gehört? Und was bedeutet er für euch? Mhm. Ja, okay, sehr gut. Ja. Also ich wiederhole es nochmal kurz. Also, es geht darum, wie sind die Entscheidungsspielregeln, wer entscheidet was, was ist überhaupt zu entscheiden, wie ist das verteilt im Unternehmen. Und das trifft es eigentlich sehr gut. Darum geht es bei IT-Governance. Und ich erkläre nochmal kurz, warum das Thema überhaupt so spannend ist. Ihr seht, dass IT im Unternehmen etwas ist, was genau an der Schnittstelle irgendwie liegt zwischen Geschäft, ja, also zwischen Fachlichkeit und den Technikern. Und es ist immer die Frage, ja, IT ist nie Selbstzweck, sondern soll irgendwie dem Unternehmen helfen, von mir aus Wert zu generieren oder produktiver zu sein oder ein neues Geschäftsmodell ermöglichen. Und dann ist die Frage, wenn es irgendwie doch beides ermöglichen soll, das ist ja auch Teil dieses Wechselspiels zwischen Unternehmensstrategie und IT-Strategie, wo sollen dann die Entscheidungen getroffen werden? Soll irgendein Fachbereich darüber entscheiden, welche IT beschafft wird? Oder sollen die Fachbereiche selbst entscheiden, wie der Betrieb zu organisieren ist? Oder gibt es eine zentrale Einheit, die sich darum kümmert? Das ist nämlich eigentlich gar nicht so klar, weil dieses Thema IT durch das ganze Unternehmen so durchwuchert. Und die Frage ist, soll das irgendwie dezentral organisiert sein? Soll es dezentrale Entscheidungen geben? Oder soll es zentrale Entscheidungen geben, die vielleicht von oben nach unten diktieren, wie IT zu nutzen ist im Unternehmen. Und IT-Governance beschäftigt sich genau mit diesem Thema, wie du eben schon gesagt hast. Die Definition von den beiden, Weil und Ross, ist, we define IT-Governance as specifying the decision rights, also es geht um die Entscheidungsrechte und die Verantwortlichkeit, um ein desirable behavior in using IT zu unterstützen. Also, es geht wieder um so eine zweckorientierte Nutzung von IT, aber IT-Governance, da geht es darum, wie werden Entscheidungsrechte innerhalb des Unternehmens verteilt, insbesondere fachlich oder technisch, und wie werden Verantwortlichkeiten im Unternehmen verteilt. Also das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, wer die Entscheidung trifft und wer am Ende dafür verantwortlich ist. Und wenn ihr euch anguckt, wie oder was dieses Thema IT-Governance alles umfasst, dann sagen sie, es gibt eigentlich, IT-Governance gibt die Antwort auf diese folgenden drei Fragen. Die erste Frage ist, welche Entscheidungen müssen getroffen werden, um effektives, also zielgerichtetes Management und zielgerichtete Nutzung der IT zu gewährleisten. Also die Frage ist, welche Entscheidungen sind überhaupt notwendig? Was ist überhaupt alles zu beachten? Was ist zu entscheiden bei dem IT-Einsatz? Wer soll die Entscheidung treffen? Also IT oder Fachseite, irgendwo ganz oben im Konzern oder jede einzelne Einheit für sich. Und wie werden die Entscheidungen getroffen? Gibt es da irgendeinen festgelegten Prozess dafür? Und wie werden die überwacht? Und dieses Thema IT-Governance, abgegrenzt durch diese drei Fragen, es soll genau diese drei Fragen beantworten, ist auch in der Wirtschaftsinformatik ein wirklich großes Forschungsthema. Da gibt es seit 20 Jahren Forschung dazu. IT-Governance ist ein großes Thema, weil wenn ihr euch an die letzte Vorlesung zurückerinnert, wo wir uns über das IT-Produktivitätsparadoxon unterhalten haben und nur diese ganz schwach steigende Kurve gesehen haben zwischen IT-Investment und zum Beispiel Produktivitätsgewinn, das Ergebnis von solchen Studien ist, dass es stark an der IT-Governance hängt, an der Struktur, wie über das IT-Investment entschieden wird, ob ich eine produktive IT habe oder ob ich im Grunde Geld verschwende. Und da das ja so um 96 bei dieser Brynjolfsson-Hitt-Studie mit rausgekommen ist, da hat dieses Thema IT-Governance auch natürlich einen großen, sagen wir mal, Hype erfahren. Es ist jetzt, würde ich sagen, das gehört zum Brot- und Buttergeschäft der Wirtschaftsinformatik, ist jetzt nicht mehr so das ganz super krasse Hype-Thema, aber man könnte es vielleicht positiv sehen und sagen, da gibt es schon sehr viel Forschung zu. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie man diese Forschung dazu strukturieren kann. Und es gibt verschiedene Stränge da und ein wesentlicher Strang beschäftigt sich damit eigentlich eine Unterfrage von, wer soll diese Entscheidung treffen? Und zwar soll die Entscheidung zentral, das heißt an einer zentralen Stelle im Unternehmen getroffen werden, oder soll die dezentral getroffen werden? Und wir schauen uns insbesondere jetzt diesen Forschungsstrang an, der sich mit zentral und dezentral beschäftigt. Und eine Sache, die mir auch selbst immer hilft, da gut reinzukommen, ist, wenn man sich vorstellt, das hier ist ein Beispiel für ein Unternehmen, ja, also das Unternehmen ist jetzt als Graph dargestellt oder es ist im Grunde ein besonderes Subsystem von dem Informationssystem, was das ganze Unternehmen beschreibt. Und ihr seht jetzt, dass es verschiedene Bereiche gibt in dem Unternehmen, zum Beispiel hier den Vertrieb, die Materialwirtschaft oder die FIBU. Und ihr könnt euch vorstellen, okay, das sind alles irgendwie Abteilungen innerhalb des Unternehmens. Aber jede dieser Abteilungen, könnt ihr euch vorstellen, wird auch durch ein eigenes Anwendungssystem unterstützt. Also da ist Software und Hardware dahinter, die die Aufgaben zum Beispiel von der Materialwirtschaft oder der Finanzbuchhaltung unterstützt. Und wenn ihr jetzt zurückguckt und sagt, okay, wer soll diese Entscheidung treffen? Dann lass uns mal zusammen überlegen, was ist eine so eine klassische IT-Entscheidung? Eine klassische IT-Entscheidung wäre zum Beispiel, welche Software wird eingeführt, um die Materialwirtschaft zu unterstützen, um den Vertrieb zu unterstützen, um die FIBU zu unterstützen. Da gibt es am Markt x-beliebige Firmen. Ich kann entweder selbst was entwickeln oder ich kaufe was von SAP oder Oracle. Und die Frage ist, eine Frage, an der man dieses IT-Governance-Prinzip gut darstellen kann, ist zum Beispiel ja, die Entscheidung Software-Einkauf. Welche Software wird jetzt für diesen Knoten Materialwirtschaft verwendet? Also diese Abteilung, welche Software soll sie verwenden? Und wichtig ist, dass diese Abteilung nicht losgelöst ist von allen anderen, sondern das soll dieser Graph hier veranschaulichen. Die hat Informationsaustausch mit der Finanzbuchhaltung, das ist halt diese Kante hier, oder mit dem Vertrieb, das ist diese Kante. Also natürlich tauscht die Materialwirtschaft irgendwann aus, wenn sie Sachen gekauft hat, dass es verbucht wird. Ja? Oder natürlich triggert der Vertrieb irgendwann, dass neue Dinge beschafft werden müssen, weil wir sehen, wir haben viele Sachen verkauft. Deswegen ist diese Softwareentscheidung im Grunde nicht so wirklich losgelöst. Und wenn man sich dann überlegt, IT-Governance stellt die Frage, soll die Auswahlentscheidung jetzt zentral erfolgen? Das heißt, ein wohlwollender CIO oder wohlwollender Diktator guckt da drauf und sammelt alle Informationen über die am Markt verfügbaren Softwaresysteme und entscheidet dann, dass der Vertrieb das von SAP nehmen soll, Materialwirtschaft nimmt besser Oracle und die Finanzbuchhaltung auch wieder SAP. Das ist das zentrale Extrem. Das dezentrale Extrem wäre, dass jeder dieser einzelnen Knoten für sich entscheidet, welche Software in dem Fall am besten für sie ist. Und das ist praktisch ein Hauptforschungsstrang von diesem Thema IT-Governance. Was ist am geschicktesten? Wer soll diese Entscheidung, und das war jetzt eine Beispielentscheidung, aber das gilt dann natürlich für alle IT-Entscheidungen, treffen? Und jetzt hier an dem Beispiel, Entscheidung ist Softwareauswahl, entweder dezentral oder zentral. Was ist denn eure Meinung, was die Vorteile bzw. die Nachteile sind von einer zentralen oder dezentralen Software-Einkaufsentscheidung? Und es ist natürlich so, dass die Vorteile des einen typischerweise auch die Nachteile des anderen sind. Also ich würde mich darauf beschränken, jetzt nur Vorteile zu sammeln. Und damit ihr ein bisschen Zeit darüber habt, nachzudenken, tauscht euch mal mit eurem Nachbarn jetzt 2 Minuten aus und wir sprechen dann gemeinsam darüber, was Vor- und Nachteile hier sein könnten. Okay, jetzt ist die Zeit bald um. Habt ihr Ideen, was Vorteile sein könnten? Jetzt sagen wir mal für eine zentrale Lösung. Also wenn zentral über den Einkauf von dieser Software entschieden wird. Ja? Wie meinst du? Also besserer IT-Support und okay, und du meinst, besserer IT-Support kommt daher, weil wenn ich überall zum Beispiel die gleiche Support-Lösung habe, den gleichen Anbieter, dann kann ich mich besser darauf einstellen und habe so eine Wissenssynergie, würde ich mal sagen. Ja, okay, ja, sehr guter Punkt. Weitere Vorteile von zentral, ja? Ja, okay, also hier war der Punkt, dass man besser über die Budgets entscheiden kann. Das stimmt, aber auch bei dem dezentralen Fall wäre es natürlich so, dass Materialwirtschaft nicht frei entscheiden kann, sondern die haben schon ein Budget, was sie vorgegeben bekommen, was sie da, wo sie dann die beste Wahl treffen müssen. Ja, aber trotzdem ist es so, man behält besser den Überblick, ja? Ja. Weitere Idee? Ja. Okay, er meint, der Datenaustausch ist einfacher, weil es genormt ist. Klar, wenn ich einmal draufblicke, dann entscheide ich wahrscheinlich so, dass die Sachen irgendwie kompatibel sind. Oder wenn ich mich für Inkompatibilität entscheide, dann nehme ich das bewusst in Kauf. Ja, genau. Noch ein weiterer Vorteil. Okay, und das geht so ein bisschen auch in deine Richtung. Es ist nicht nur kompatibler, sondern es ist auch wahrscheinlich leichter zu warten, weil jemand hat sich mal Gedanken gemacht, wie es in Zukunft aussehen soll, wie das Gesamtbild aussehen soll. Und das Gesamtbild entsteht nicht aus vielen kleinen Entscheidungen, die irgendwie zusammenpassen oder nicht. Okay, das sind jetzt die Vorteile für zentrale Lösungen und für eine dezentrale Lösung. Genau. Das wäre, du weißt als Materialwirtschaft genau, was du brauchst. Und es ist was anderes, als wenn du selbst darüber entscheidest, mit welcher Software du am Ende zu tun hast, als wenn es irgendein CIO-Oberguru ist, der aus der Zentrale kommt und nie da in deinem Büro gesessen hat. Und dann ist auch die Akzeptanz ganz anders. Wenn du selbst dich dafür entschieden hast und es ist dann schlecht, dann ist es vielleicht eher dein Fehler, als wenn der CIO es bestimmt hat und es ist schlecht, dann ist die Zentrale schuld. Ja, also das sind im Grunde schon sehr gute Punkte. Und was wir gemacht haben ist, wir haben in der Literatur geschaut, was für Vorteile für zentrale und dezentrale Lösungen es gibt. Und ihr werdet sehen, eure Beispiele passen im Grunde perfekt hier rein. Und diese Folie hier ist ein Stück weit abstrakter, weil diese Folie nicht nur für die Software-Auswahlentscheidung gilt, die wir eben zusammen betrachtet haben, sondern auch für alle anderen IT-Entscheidungen gilt. Ja, deswegen wird hier nicht von zum Beispiel Support geredet, ja, sondern hier wird eher davon geredet, dass man, also diesen Bereich würde ich sagen, hier einfache Einhaltung von Standards, ja, das vereinfacht natürlich den Support, ja. Und was ihr auch genannt habt, ist, dass die Sachen kompatibel zueinander sind. Das ist die Berücksichtigung von Abhängigkeiten zwischen den Funktionsbereichen, also diese Interdependenzen. Das ist auch ein Punkt, den ihr genannt habt. Dann dein Punkt, deine Budgetierung fällt hier drunter unter bessere Möglichkeiten zur systematischen Planung, Überwachung und Steuerung. Also ihr seht, das ist genau das, was ihr gesagt habt, nur eben auf einem bisschen höheren Abstraktionslevel, weil es halt für alle Arten von Entscheidungen gelten soll. Und im Wesentlichen geht es darum, dass wenn ihr euch eine zentrale Lösung anguckt, dass ihr eine ganz andere Art habt, das Problem zu lösen, nämlich dass ihr eine einzelne Instanz habt, die das Gesamtproblem sich anschaut und dann simultan über alle Teilprobleme entscheidet. Also ihr habt so ein sogenanntes Totalkalkül. Da geht im Grunde alles ein, was an Informationen da ist, und eine Instanz sorgt dafür, dass die Interessen ausgeglichen sind. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, dass wenn ihr zulasst, dass die einzelnen Bereiche für sich entscheiden, dann wird jeder Bereich für sich von mir aus die optimale Lösung wählen, aber das muss auf keinen Fall die gesamtoptimale Lösung sein, weil das zum Beispiel nicht gut zusammenspielt, weil dann jeder Bereich fängt an, hier eine eigene Lösung zu entwickeln, weil die optimal das abdeckt, aber der zentrale Support schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil das niemals zu warten ist. Oder der IT-Architekt schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil das niemals irgendwie zusammenzubringen ist. Und diese Probleme hat man bei einer zentralen Lösung nicht. Bei einer dezentralen Lösung ist es so, dass ihr, den Punkt habt ihr genau genannt, dass ihr fachspezifisches Know-how habt, was ihr anzapfen könnt. Ihr habt gesagt, diese einzelne Abteilung weiß genau, was das Beste für sie ist. Und die weiß auch, wie verfügbar das System zum Beispiel sein muss. Also die weiß nicht nur, welches das beste System für sie ist, sondern auch die ganzen anderen IT-Governance-Dimensionen. Die Information liegt in der Fachabteilung vor. Dann ist es so, dass ihr eine klare Zuordnung der Verantwortlichkeit habt. Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn ihr selbst das System ausgesucht habt, dann könnt ihr euch über niemanden beschweren. Und ihr habt in gewisser Weise eine größere Flexibilität, weil wenn ihr so eine ganz dezentrale Lösung zulässt und jeder entscheidet für sich, dann wird typischerweise irgendwas rauskommen, was so ein Flickenteppich ist. Und das hat Nachteile, aber natürlich auch Vorteile. Wenn ihr sagt, es ist sinnvoll, dass jede Abteilung für sich die beste Lösung hat, dann ist egal zu welchen Kosten, egal ob es dann später gut zu einem Gesamten integrierbar ist oder nicht, dann ist so eine dezentrale Lösung vielleicht besser. Ihr könnt es euch so vorstellen, dass wenn ihr zum Beispiel bei der Lufthansa seid und da gibt es Bereiche, die sind vielleicht nicht so, da ist die IT nicht so wichtig, um sich zu differenzieren von den Kunden. Ja? Also zum Beispiel, wie jetzt die Flugplanung geht. Ja, denen würde dann der CIO wahrscheinlich weniger dezentrale Entscheidungsrechte geben, diese Abteilung. Die kriegen das vorgesetzt vom Obermokel, welche Software sie nutzen sollen. Aber bei Bereichen, die halt sehr wichtig sind für die Differenzierung, bei der Lufthansa zum Beispiel, wie gut kennen die ihren Passagier, wie gut ist deren Customer Relationship System, solchen Abteilungen, die irgendwie wichtig sind fürs Geschäftsmodell, denen würde der CIO dann zugestehen, okay, ihr habt viel mehr Freiheiten, entscheidet, welche Software die für euch am besten passende ist. Und zur Ausgestaltung dieser dezentralen Lösung ist es so, dass erstmal wird das Gesamtproblem in Teilprobleme zerlegt, die Teilprobleme werden für sich gelöst und das Problem, das grundlegende Problem ist, dass die Einzellösungen der Teilprobleme nicht mit dem übereinstimmen müssen, was eine gesamtoptimale Lösung des Gesamtproblems ist. Und das ist praktisch dieses Spannungsfeld zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. Die Vorteile des anderen sind die Nachteile des einen. Und deswegen haben wir hier nur die Vorteile aufgelistet. Aber es ist natürlich genau spiegelverkehrt. Und ich hatte ja schon gesagt, dass es dazu dann extrem viel Forschung gab, die dann geguckt hat, okay, was sind denn Faktoren, die eher zu einer zentralen oder zu einer dezentralen Lösung führen sollten. Und wir haben jetzt mal in der Literatur diese 5 Faktoren rausgepickt. Und ihr habt ja nächste Woche die Gelegenheit, beim Gastvortrag auch den Menschen ein bisschen zu ärgern und zu fragen. Und was sich immer anbietet, ist sowas, okay, das steht jetzt hier in der Literatur, das sind die Ergebnisse, was in der Literatur steht. Und eben in der Diskussion hat auch jemand schon gesagt, ja, praktisch ist es wahrscheinlich ganz anders. Und dafür ist ja genau dieser Gastvortrag da. Wir sprechen jetzt diese 5 Dinge durch. Ihr behaltet im Kopf, wo ihr sagt, okay, das funktioniert eigentlich gar nicht und könnt dann den armen Menschen nächste Woche piesacken. Das ist natürlich auch gut für mich, ja, dann werde ich nicht gepiesackt, sondern er. Aber ihr könnt mich natürlich jetzt auch dazu fragen, ja. Ich gehe mit euch diese Punkte durch, das sind wirklich so die Hauptpunkte, die in der Literatur genannt werden. Wie soll ich mich entscheiden, ob ich zentral oder dezentral verwende? Bei so einer IT-Governance. Und ein wichtiger Punkt ist die vorhandene Organisationsstruktur des Unternehmens. Und da wird typischerweise unterschieden, ob ich eine funktionale Organisation habe oder eine divisionale Organisation. Eine funktionale Organisation ist typischerweise so, dass wenn ich ein sehr homogenes Produktprogramm habe, also wenn ich Automobilhersteller bin, ich stelle Autos und Lastwagen her und Kleinwagen, dann habe ich ein sehr homogenes Produktprogramm und dann bin ich typischerweise funktional strukturiert. Das heißt, ich habe eine Marketingabteilung, ich habe einen Vertrieb und ich habe eine Materialwirtschaft, ich habe eine FIBU und so weiter. Wenn ich ein sehr heterogenes Produktprogramm habe, wie zum Beispiel Siemens und Mixer und Atomkraftwerke herstelle, dann bin ich typischerweise divisional organisiert. Das heißt, ich habe verschiedene Sparten, die für sich wiederum ein eigenes Marketing haben, weil es vielleicht wenig Synergien gibt zwischen Marketing für Haushaltsgeräte und Atomkraftwerke. Und deswegen hat jeder seine eigene Abteilung. Und wenn ich divisional organisiert bin, habe ich verschiedene habe ich verschiedene Abteilungen, die im Unternehmen vielleicht auch teilweise das Gleiche machen. Oder ich habe viele kleine Unternehmen in einem. Und wenn ich so eine divisionale Struktur habe, dann ist die IT typischerweise dezentraler organisiert. Das heißt, jede dieser einzelnen Sparten hat eine eigene IT-Abteilung, weil es im Grunde keinen Sinn macht, dass ich das gleiche Einkaufssystem habe für die Haushaltsgeräte wie für, keine Ahnung, riesige Turbinen oder sonst irgendwas. Das ist, da habe ich keine Synergien zu heben oder da gibt es wenig Synergien und deswegen sind divisional organisierte Unternehmen typischerweise auch dezentraler organisiert, was die IT betrifft. Funktional, also mit homogenem Produktprogramm, da ist es so, dass sie typischerweise eher zentral organisiert sind. Okay, das macht ja eigentlich Sinn, weil so ein divisionales Unternehmen ja ein Unternehmen ist mit vielen kleinen Teilunternehmen. Da macht es irgendwie Sinn, dass ich sage, okay, die sollen ein bisschen mehr Autonomie haben und ein bisschen dezentraler für sich entscheiden. Dann das nächste ist eigentlich auch relativ einfach, dass man sagt, geografische Verteilung führt dazu, wenn ich sehr geografisch verteilt bin, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, eher dezentraler zu sein, weil ich unterschiedliche rechtliche Bedingungen berücksichtigen muss in den verschiedenen Ländergesellschaften. Und wenn ich alles zentral an einem Standort habe, dann stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, ob ich dann 5 IT-Abteilungen habe. Aber wenn ich eine spanische und eine deutsche Ländergesellschaft habe, macht es viel eher Sinn, dezentral organisiert zu sein. Dann Branchenzugehörigkeit, Kernkompetenzen. Das ist schon ein bisschen spannender. Hier sagt man, wenn ich eine Branche bin, in der IT sehr wichtig ist, also in der IT wirklich ein Treiber ist für Geschäftsmodelle, für den Unternehmenserfolg, dann sollte die IT typischerweise dezentral organisiert sein, weil man da mehr Flexibilität hat, mehr Freiheit, man kriegt vielleicht ein besseres IT-System, was am Ende vielleicht teurer ist, aber weil es eben so wichtig ist fürs Unternehmen, gesteht man da die Dezentralität zu. Und die Größe des Unternehmens ist eigentlich auch relativ simpel. Da sagt man halt, je größer ein Unternehmen wird, desto komplexer wird es, desto schwerer wird es, zentral alles zu überblicken. Und wenn ich eine gewisse Größe überschritten habe, dann muss ich es aufteilen in verschiedene kleine Bausteine. Also je größer, desto dezentraler. Und dann ein Punkt, der in der Forschung immer wieder gefunden wird, ist das Thema historische Entwicklung, dass man halt sagt, wenn ich einmal angefangen habe mit einer dezentralen IT und den Fachbereichen Entscheidungskraft zugeteilt habe, dann ist es ganz schwer möglich, das wieder zurückzuholen, weil ich halt Menschen was wegnehme. Ich nehme denen diese Entscheidungsfähigkeit weg. Und wir haben es eingeklammert, weil es natürlich kein Grund sein sollte, das optimale Entscheidungssystem zu wählen nach der Devise, es war schon immer jetzt dezentral, deswegen behalten wir es dezentral. Aber in der Forschung wird es immer wieder genannt als ein Grund. Und wichtig ist zu verstehen, dass diese Dinge natürlich auch gegeneinander oder füreinander wirken können. Also zum Beispiel, wenn ihr ein großes Unternehmen habt, ja, dann wird es wahrscheinlich auch eher über den Globus verteilt sein. Und da spielt dann halt Größe, spricht eher für dezentral und globale Verteilung spricht auch eher für dezentral. Ja, aber in Summe ist es so, dass die Mischung der Faktoren oder hauptsächlich dieser Faktoren typischerweise ausschlaggebend ist, ob ich zentral oder dezentral bin. Okay, und damit man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann, haben wir hier so ein typisches Organigramm mal aufgeschrieben mit 3 möglichen Varianten, wo ich meine IT-Abteilung in blau einhängen kann. Und entweder hier direkt an der Unternehmensleitung, hier als Stabsstelle, oder ich sage gleichberechtigt als ein weiterer Fachbereich. Es gibt einen eigenen Fachbereich IT Oder ich hänge die IT-Abteilung unter einen einzelnen Fachbereich drunter, wie zum Beispiel hier Finanz- und Rechnungswesen. Und wenn man das hier drunter hängt, dann ist es oft so, dass jeder dieser Fachbereiche eine eigene IT hat. Ja? Und wenn wir uns angucken, die Dimension, nach der wir jetzt Governance untersuchen, ist ja zentral, dezentral. Dann je weiter nach oben es geht, desto zentraler, wobei 2 auch sehr zentral ist, weil es gibt es nur ein einziges Mal im Unternehmen. Das hat, ist ein eigener Fachbereich dafür. Und 3, wenn es in jedem Fachbereich einzeln vorkommt, ist natürlich die dezentralste Variante. Dieses wird es nie so in Reinform geben, sondern als CIO oder als Unternehmen stellt ihr immer vor der Frage, wie verteile ich die einzelnen Entscheidungen und Verantwortlichkeiten auf diese 3 Stufen hier. Also mache ich die Entscheidung eher zentral oder eher dezentral? Und es geht, IT-Governance hat in dieser Frage eigentlich die Perspektive, wie verteile ich Macht auf diese 3 Positionen im Unternehmen? Ja? Das ist im Grunde das, worum es bei IT-Governance geht. Okay, und wir sind immer noch in diesem Thema zentral oder dezentral, weil das wirklich so eine Hauptachse ist, nach der die Forschung strukturiert ist. Und dann ist viel Forschung passiert und man muss zur Verteidigung natürlich sagen, wir haben das hier stark vereinfacht. Also da haben sich jetzt nicht Leute 20 Jahre damit beschäftigt, so eine Liste von 5 Punkten aufzustellen, sondern das ist schon vereinfacht, ja. Aber es war eigentlich immer in diesem Spektrum zwischen zentral und dezentral. Und was sind die Vorteile, für welche Branchen macht es Sinn, was ist die Empfehlung für die Automobilbranche, was ist die Empfehlung für eine Technologiebranche und wie verteilt man die Macht hier in diesen 3 Dingen hier. Und dann ist was relativ Interessantes passiert, weil auf diesem Kontinuum zwischen zentral und dezentral ist ein neuer Punkt in gewisser Weise aufgetaucht. Und das war ja relativ populär, so, keine Ahnung, um 2000 oder hier, das ist eine Quelle von 96. Und das ist praktisch der Punkt in der Mitte. Und die sagen, okay, zentral ist ein Extrem, ja, ein wohlwollender Diktator entscheidet über alles. Dezentral, jeder macht, was er will, ist das andere Extrem. Und dazwischen wurde vorgeschlagen, dass es da was Neues gibt. Ja? Und zwar ein sogenanntes föderales eine föderale Entscheidungsstruktur. Und wenn man sich mal anguckt, wie dieses Thema föderal definiert wird, ja, also hier nach dieser Quelle hier unten, heißt es, diese föderale IT versucht, die Vorteile von beiden, dem zentralen und dezentralen, zu realisieren und in so einer föderalen IT-Organisation, jetzt werden die Vorteile aufgezählt, bekommen die Business Units einen superschnellen Service von dezentralen IT-Einheiten, weil zur selben Zeit die übergeordnete IT-Funktion so einen unternehmensweiten Service anbietet. Also das hört sich ja eigentlich an, eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Ja? Und wenn man sich dann aus der gleichen Publikation dieses Bild anguckt, da sieht man, dass es hier zentrale IT gibt, das ist diese Bubble, und dezentrale IT, das ist diese Bubble. Und da sieht man, beides hat Vor- und Nachteile, das haben wir eben ja zusammen rausgearbeitet. Und jetzt passiert so ein bisschen was Unglaubwürdiges, würde ich sagen, weil hier in der Quelle heißt es, dass alle Vorteile, die man hat, werden in dieser föderalen Lösung integriert. Das ist das hier, dieses Blaue hier. Ihr seht, dezentral hätte dann hier die Nutzer sind sehr flexibel mit ihren Anforderungen. Das ist, wird auch dem Funktionalen zugeschrieben. Oder beim Zentralisierten, da hatten wir gesagt, Kontrolle der Standards, das wird auch beim Föderalen erhalten. Aber alle Nachteile, die diese einzelnen Governance-Strukturen haben, nämlich zum Beispiel, dass zentral eher wenig schnell agiert, ja, oder dass es wenig auf die Nutzen der oder auf die Anforderungen der Business Units, also der Fachbereiche hört, die werden ausgeklammert. Also das Ergebnis von dieser Diskussion war, okay, warum macht ihr nicht föderal? Wir schlagen föderal so als Mischung irgendwie dazwischen vor. Jeder darf irgendwas sagen. Zentral und dezentral wird irgendwie vermischt. Es gibt trotzdem noch eine starke zentrale Einheit, aber die hört voll auf die Bedürfnisse der dezentralen Einheiten. Und dann erreicht ihr so eine, so eine schöne Welt, in der ihr alle Vorteile vereint und alle Nachteile außen vor lasst. Und das, sagen wir mal so, das Schöne daran ist, dass das hier erstmal nur eine Idee war und ein Konzept. Und ich bitte euch, diese Idee des Föderalen als mögliche Lösung für diese Spannung zwischen zentral und dezentral im Kopf zu behalten, weil diese Studie von Weil und Ross, die wir als letztes oder am Ende der Vorlesung behandeln werden, greift genau den Punkt nochmal auf und guckt sich nämlich empirisch an, indem sie Unternehmen wirklich befragt, wie sie Governance machen und wie zufrieden sie damit sind, ob dieses Föderale, also diese Mischung aus zentral und dezentral, wirklich die Lösung für alle Probleme ist. Ja? Aber damals wurde halt gesagt, okay, das ist die neue Welt, so müsst ihr das machen, ihr müsst eine Mischung aus beidem irgendwie versuchen. Okay, gibt es zu dieser Diskussion um zentral, dezentral noch Fragen? Also habt ihr noch Fragen zu dieser Logik, dass es diese zwei Extrempole gibt, dass die beide Vorteile haben, dass es darum halt geht, die Macht zu verteilen in diesem Organigramm und föderal so als Mittelweg vorgeschlagen wird? Okay. Das ist nämlich so die eine Achse, nach der entschieden wird, nämlich zentral oder dezentral. Und die andere Achse, nach der dieses Thema IT-Governance sich angeguckt wird, ist das Zusammenspiel von IT und Geschäftsseite. Oder wie wichtig ist IT für den Unternehmenserfolg? Oder wie fachnah sollte IT sein? Oder am Ende ist es sogar so, dass die Fachbereiche über die IT entscheiden. Das wäre das Extrem, dass die fachliche Seite, dass es keinen Technik-Teil gibt im Unternehmen, sondern dass die Fachseite entscheidet, welche IT verwendet wird. Und das hängt stark damit zusammen, ob es überhaupt die Rolle von so einem CIO gibt. Also ob die überhaupt notwendig ist, ob es überhaupt ein Vorstandsmitglied geben muss, das sich mit Informationstechnologie beschäftigt. Und das ist ja typischerweise die Funktion von so einem CIO, von so einem Chief Information Officer. Das ist der oberste Leiter des IM, der im Grunde dafür verantwortlich ist, IT so zu gestalten, dass sie die Unternehmensziele unterstützt. Und ihr seht schon, es deckt sich super extrem mit dieser Definition von den Zielen des IMs. Der CIO ist halt der Mensch, der diese Managementfunktion Information Management ausfüllt. Und das ist natürlich auch aus der Wirtschaftsinformatik-Sicht eine wichtige Frage. Welche Rolle hat dieser CIO? Oder muss es den überhaupt geben in jedem Unternehmen? Muss es ein Vorstandsmitglied geben oder eine Führungsperson geben, die am besten in der Geschäftsführung sitzt und diese Themen, diese IT-Themen behandelt? Und auch dazu gab es in der Governance-Literatur viel Forschung, die und die Methode finde ich eigentlich ganz witzig, wie die das machen. Ja, die sagen, teilweise versuchen sie zu bestimmen, wie wichtig der CIO ist oder wie wichtig die IT im Unternehmen ist, indem sie so einem armen CIO den Tag hinterherlaufen und gucken, womit er seine Zeit verbringt. Und dann wird halt geguckt, 1990 war der 0 Minuten, hat er mit dem Top-Management geredet. Aber dann 2010 redet er x Minuten mit dem Top-Management. Und daraus wird dann geschlossen, dass die Rolle der IT oder die Rolle des CIOs viel wichtiger geworden ist. Oder es wurde dann geguckt, okay, wie viel redet der mit den Suppliern, wie viel redet der mit den Unternehmen, die IT zuliefern, den IT-Zulieferern. Und auch das hat sich in der Zeit verändert, weil weniger selbst erstellt wird, sondern viel mehr am Markt eingekauft wird. Wie viel redet die Person mit den einzelnen Fachbereichen? Ist die isoliert für sich und trifft am besten Entscheidungen, die so fallen, dass man ihr Anforderungen über den Zaun wirft, also einfach eine Liste von Requirements auf den Tisch legt und der CIO muss dann die billigste Lösung finden, die diese Requirements umsetzt, oder sitzt er wirklich mit den Fachbereichen zusammen und überlegt, okay, wenn wir jetzt dieses CRM-System einführen, dann haben wir die Möglichkeit, ein neues Geschäftsmodell aufzuziehen. Und was man halt sieht mit der Zeit ist, dass der CIO jetzt nicht nur technisches Wissen, sondern auch allgemeine Managementfähigkeiten braucht. Klar, weil er halt wegkommt von dem klassischen IT-Leiter, wo es nur darum geht, Software zu entwickeln und möglichst billig zu betreiben, hin zu sowas wie einem Partner für die Geschäftsseite, wo es halt darum geht, welche Erfolgsmöglichkeiten hat das Unternehmen, wie bewirtschafte ich die Ressource Information, wie soll ich das in die Strategie umsetzen und vor allem auch, wenn ein Fachbereich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ein Fachbereich sagt, hier, ich möchte meinen Prozess ein bisschen anders machen, die Telekom sagt, ich möchte meinen Prozess, wie ich die Kunden anspreche, bevor sie kündigen, weil der Vertrag zu teuer ist, möchte ich irgendwie ändern. Und dann ist es eine Sache, ob dieser Fachbereich sich das alleine überlegt auf dem Reißbrett, was für Informationen wären denn jetzt optimal, damit ich den Kunden genau erwische, wenn er gerade darüber nachdenkt, den Vertrag zu kündigen, und dann ein Paket von Anforderungen schnürt und es der IT rüberwirft, oder ob der CIO mit da sitzt und sagt, okay, wenn das euer Ziel ist, dann überlegt mal, wir haben schon die und die Informationen, wir bräuchten nur noch die Zusatzinformationen, dann könnten wir das so und so verbinden und dann könnt ihr euren Geschäftsprozess so und so anpassen. Und wir haben auch schon die und die Lösungen, die IT-Lösungen im Unternehmen. Das ist viel einfacher, es so zu machen, als es auf eine andere Weise zu machen. Und dieser Punkt Beratung und Gestaltung von Geschäftsprozessen ist im Grunde, würde ich sagen, der interessanteste Part, den so eine IT-Abteilung oder so eine IM-Abteilung im Unternehmen hat. Und zu dieser Ausgestaltung der Rolle des CIOs oder der Rolle des IMs gibt es auch relativ viel Forschung. Ja? Also Es gibt diese Forschung, die halt den Leuten hinterherläuft und guckt, wo sie ihre Zeit verbringen. Aber es gibt jetzt auch relativ neu einen Artikel, der sich damit beschäftigt, einen Überblick zu geben. Also was die gemacht haben ist, die haben sich 156 Artikel angeschaut, die beschreiben, wie die Rolle von so einem CIO ist, und dann versucht, 5 idealtypische Profile zu erstellen. Das sind hier diese 5 Profile, also einmal Partner, dann ein sogenannter Systems Provider, ein Architecture Builder, ein Technology Leader und so ein Projektkoordinator. Und also, was sie gemacht haben ist, die haben 156 Paper sich angeguckt, geguckt, wie beschrieben wurde, wie der CIO oder das IM oder die IT in dem Unternehmen funktioniert hat, welchen Wert sie gestiftet hat. Und die haben dann gesagt, es gibt diese 5 Profile, die sie identifiziert haben, die nennen das Unique Sources of Value. Also das sind die Sachen, wo IT zum Unternehmenswert beitragen kann. Und diese Unique Sources of Value unterscheiden sich für diese fünf Profile. Und die haben es so gemacht, dass sie gesagt haben, es gibt ein Minimum-Level, das ist egal, welches der fünf Profile ich mir angucke, jede IT in jedem Unternehmen muss diese Beiträge leisten. Ja, und das sind auch Sachen, die klar sind. Also Response Time von den Systemen, also die Antwortzeit muss irgendwie stimmen und die müssen zuverlässig sein. Das ist so eine Basis, die immer da sein muss. Dann, wenn ich ein Projekt mache, ein IT-Projekt mache, dann muss es innerhalb von dem Budget bleiben und die Nutzer sollen zufrieden sein. Das sind die, sagen wir mal, Grundlagen, die immer erfüllt sein müssen, die jede IT leisten muss. Und dann kommen die zu dem Schluss, dass man als IT sich auf eine dieser fünf Rollen spezialisieren soll. Und zwar, und das macht es spannend, weil die auch nach ihrer Literaturanalyse so eine empirische Untersuchung gemacht haben oder eine Fallstudienserie, wo sie mit 25 Unternehmen Fallstudien gemacht haben, um zu schauen, welche Profile füllen die aus, wie passt es in das Schema, was sie aus der Literatur abgeleitet haben und wie gut funktioniert die IT innerhalb dieses Unternehmens. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass eine Mischung von diesen Profilen immer schlecht ist. Die sagen, dass wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, ein Unternehmen zu leiten und die IT von diesem Unternehmen zu strukturieren, dann solltet ihr euch entscheiden zwischen einem dieser fünf Profile und euch genau auf das fokussieren. Und ihr sollt keinen Mischmasch von den Profilen machen, sondern ihr sollt eins auswählen und das durchziehen. Und wenn man sich anguckt, was die Wertbeiträge, diese besonderen Wertbeiträge dieser fünf Profile sind, sieht man, dass sie auch sehr unterschiedlich sind. Das Profil von diesem Partner ist genau das, wie wir eben besprochen haben, dass man gemeinsam Geschäftsprozesse entwickelt, dass man gemeinsam das Geschäft versucht weiterzuentwickeln. Und die nennen das hier Re-Engineering Business Processes. Also das ist eine gemeinsame Weiterentwicklung mit der Geschäftsseite, also IT und Geschäft sind zusammen und entwickeln Prozesse weiter. Das wird dazu führen, dass die Prozesse wahrscheinlich sehr gut mit IT unterstützt werden. Der Systems Provider hat ein ganz anderes Ziel. Bei dem Systems Provider geht es nur darum, die Kosten für die IT zu senken. Also die Operating Costs sollen gesenkt werden. Der hat einen ganz klaren Kostenfokus. Da geht es nicht darum, dass die Prozesse gut durch IT unterstützt werden, sondern sie sollen möglichst billig unterstützt werden. Dann der Architecture Builder, und das ist eine sehr interessante Rolle, das sehen wir auf dem nächsten Schaubild noch, der soll eigentlich die IT so gestalten, dass egal was passiert, man flexibel bleibt. Also es geht bei ihm um eine flexible IT-Architektur, die unvorhergesehene Möglichkeiten berücksichtigen soll. Das kann auch ein Ziel von der IT sein, aber es wird niemals billig sein, so eine IT-Architektur zu bauen. Und wenn ich flexibel sein will, werde ich auch niemals die Geschäftsprozesse optimal unterstützen können, weil ich immer noch ein bisschen Schmerz dafür habe, eine flexible Architektur zu haben. Dann das vierte Profil, dieser Technological Leader, dem geht es darum, die gesamten neuen technischen Möglichkeiten irgendwo zu screenen und dann die Emerging, also die gerade neuen modernen Technologien im Unternehmen unterzubringen, die dem Unternehmen viel bringen können. Also das wäre eine Rolle von einem CIO bei Google zum Beispiel. Dem geht es nicht darum, eine flexible Architektur zu haben oder eine möglichst billige Architektur zu haben, sondern dem geht es darum, den Markt zu screenen, was gibt es an neuen Technologien und proaktiv zu überlegen, wie kann ich das im Unternehmen einsetzen. Das ist eine ganz andere Rolle als zum Beispiel von diesem Systems Provider. Dieses Profil Technological Leader, der läuft rum und versucht Ideen zu bekommen, wie er das Geschäft verändern kann. Der Projekt, und das hört sich für mich relativ spannend an, und dieser Projektkoordinator, der hat ja so ein Mittelding, weil sein Job ist einfach, man hat erkannt, dass die IT doch irgendwie wichtig ist fürs Unternehmen, aber das Unternehmen hat sich komplett davon verabschiedet, irgendwas selber zu machen. Und dieser Project Coordinator ist einfach ein CIO, der rumläuft und versucht, die Dienstleister zu koordinieren und zusammenzubringen, die die IT am besten unterstützen. Also, bei dem geht es nur darum, ein sinnvolles Portfolio von Outsourcing-Dienstleistern zu finden. Und das wird auch noch ein Thema von uns werden, wo es dediziert um Outsourcing geht. Ja? Aber ihr seht, das sind ganz verschiedene Rollen. Ja? Der Partner versucht, die Prozesse zu optimieren, während der Projektkoordinator einfach nur versucht, eine gute Lösung am Markt zu finden. Und die beiden, die das entwickelt haben, Guimet und Paré, haben auch gleichzeitig eine Reihe von sogenannten Kontingenzfaktoren oder eigentlich drei Faktoren identifiziert, nach denen die sagen, hey, wenn ihr im Unternehmen eine bestimmte Konfiguration von diesen drei Faktoren habt, dann empfehlen wir euch, nehmt dieses eine Profil von der IM-Funktion oder von dem CIO. Und die zeigen das in diesem Schaubild hier und die sagen, die erste und wichtigste Entscheidung ist, wie zentral ist denn überhaupt die IT für den Unternehmenserfolg? Ja, also, und das ist jetzt noch so ein bisschen bogus in dem Paper, die sagen immer, dass es halt auf die Wahrnehmung des CIOs ankommt. Aber für mich ist es, das sind drei Faktoren und der erste Faktor ist nicht CIOs Interpretation, sondern einfach, wie zentral ist die IT für das Unternehmen. Und es gibt zwei Extreme. Einmal, die ist extrem wichtig für die Geschäftsstrategie. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Google, Amazon. Dann soll ich die Rolle als Technological Leader einnehmen. Wenn die, das macht ja auch Sinn, wenn die IT nicht so wichtig ist, ja, wie zum Beispiel beim Möbelhaus, dann soll ich die Rolle des Systems Provider einnehmen. Und es passt auch, weil dieser Systems Provider ja hier einfach nur darauf bedacht war, Kosten zu minimieren. Wenn die IT keinen Sinn hat für mich im Unternehmen, das Möbelhaus wird auch noch in 20 Jahren mit dem IT-System von heute gut überleben, dann geht es darum, das soll sinnvoll laufen, aber es soll billig sein. Und die zweite Entscheidung ist, wie ist der strategische Einfluss der IT? Ja, und das ist interessant, weil die sagen, jetzt kommt es auf die Wahrnehmung an des CIOs. Und wenn der CIO sagt, ich habe eine Chance, überhaupt irgendwo gehört zu werden und ich bin nicht nur der arme Jolli, der irgendwelche Sachen übergeben bekommt. Wenn er diese Wahrnehmung hat, dann soll er sich als Partner positionieren. Und Partner, also dieses Ich gestalte mit dem Unternehmen die Geschäftsprozesse, funktioniert natürlich auch nur, wenn ich ein gewisses Standing habe. Wenn ich keinen Einfluss habe als CIO, dann kann ich diese Partnerrolle nie ausfüllen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, dass wir zum Beispiel mit einer großen Bank zusammenarbeiten, die jetzt versucht, in diese Partnerrolle zu kommen. Die IT, wenn man mit den IT-Leuten redet, die sagen, okay, wir waren die ganze Zeit Systems Provider und wir wollen jetzt in die Partnerrolle kommen. Und die müssen regelrecht darum kämpfen, dass sie diesen Einfluss bekommen, dass sie überhaupt gehört werden, wenn es um solche Geschäftsentscheidungen geht. Und interessant ist auch, dass sie komplett andere Leute brauchen. Früher waren sie Systems Provider, wo es darum ging, möglichst billig das Ding zu machen. Das konnte so systemadministratormäßig sein. Der hatte keinen Kundenkontakt, der sitzt irgendwie isoliert und muss dafür sorgen, dass es gut läuft. Und jetzt wollen sie in Richtung Partner gehen und da brauchen sie Leute, die das Geschäft verstehen, die mit der Geschäftsseite sprechen und die auch sagen können, das ist ganz interessant, wenn man mit denen redet. Die Systems Provider, die hatten immer die Mentalität, ja, mache ich oder gerne, mache ich sehr gerne, wird nicht ausfallen. Und das waren die guten Leute, die da gut funktioniert haben. Und jetzt bei der Partnerrolle brauchen sie Leute, die sagen, die Leute, die diese Mentalität haben, können diese Rolle nicht ausfüllen. Die stellen jetzt ganz neue Leute ein, die halt eher kreativ sind und Nein sagen, wenn sie glauben, dass es nicht die beste Lösung ist. Und das ist wirklich interessant, dass es halt darum geht, wie viel Einfluss habe ich und nur wenn ich Einfluss habe, kann ich diese Partnerrolle überhaupt einnehmen. Und jetzt wird es aus meiner Sicht noch ein bisschen spannender, weil hier geht es darum, die Wahrnehmung des CIOs, wie viel versteht das Top-Management eigentlich von IT? Also der CIO guckt und fragt sich, okay, wie viel verstehen die von IT? Und deswegen finde ich diese Architecture-Builder-Rolle so ein bisschen witzig. Wenn der CIO feststellt, die verstehen gar nichts von IT, die verstehen nichts von den Möglichkeiten, dann raten die beiden, ich soll die Position einnehmen, Architecture-Builder zu werden, um mich für unvorhergesehene Möglichkeiten zu wappnen. Also das ist so, wenn du weißt, okay, dein Management versteht nichts von IT, dann mach so flexibel wie möglich, weil du jederzeit neue Anforderungen bekommen kannst. Und deswegen, das finde ich eigentlich eine ganz witzige Rolle. Und wenn du sagst, okay, die IT, das Management versteht was von der IT, dann wirst du eher Projektkoordinator und Achtung, hier ist nochmal dieser Systems Provider, der schon hier war, auch dabei. Also die sagen, da konnten sie wahrscheinlich nicht mehr so gut unterscheiden, was jetzt hier die beste Rolle ist, aber die sagen halt, wenn IT wichtig ist fürs Unternehmen, aber nicht essentiell, also dieser mittlere Pfad ist, wenn du nicht so viel Einfluss hast, aber die Unternehmensleitung doch irgendwie weiß, was sie tut, dann konzentriere dich auf die Rolle dieses Projektkoordinators, also versuche die Outsourcing-Verträge zu sortieren oder fall zurück auf das Kostenoptimieren. Und ich finde das Modell eigentlich ziemlich gut, bis auf diesen Pfad hier, weil der für mich so ein bisschen zufällig ist, was da rauskommt, ja? Hier ist die Interpretation, das ist die zweite Variante. Entweder ich wappne mich für unvorhersehbare Dinge, das ist dieser Weg hier, also hier, ja, da werde ich Architecture Builder, oder ich, die beschreiben es so ein bisschen so, ich habe so den guten Willen und trete trotzdem so als Partner auf. Ja, und die beschreiben es auch so, dass man, wenn man sieht, dass die Geschäftsführung wenig IT-Wissen hat, dass man das auch als Pfad im Grunde benutzen kann, um Einfluss zu gewinnen. Weil eigentlich brauchst du ja diesen Einfluss, um Partner zu werden. Und die sagen halt, wenn du siehst, du kannst mit der Geschäftsführung darüber reden und kannst da die überzeugen, dann sollst du da in Richtung Partner gehen. Aber ja, ich fand den Architecture-Builder-Ding fand ich besser. Genau. Gibt es sonst noch Fragen zu diesem Modell hier? Und wichtig, was ihr mitnehmen sollt, es gibt die fünf Rollen und die zeigen wirklich, wenn man diese Rollen anfängt zu mischen, dann wird die Performance schlechter. Ihr sollt euch entscheiden für eine dieser Rollen. Jede dieser Rollen stiftet also so einen gewissen Nutzen, aber die Profile sind doch irgendwie unterschiedlich. Und nach diesen drei Faktoren, also wie wichtig IT, wie ist der Einfluss von IT und wie viel weiß das Top-Management über IT, soll man entscheiden, in welche dieser Rollen man sich spezialisiert. Und das ist wirklich ein ganz neues Paper von 2014, glaube ich, 2012, was sich damit beschäftigt. Okay, und das hier hat für mich gut zusammengefasst diese zweite Schiene, nämlich wie fachlich bin ich als IT und wie IT-ig bin ich als IT. Weil das steckt da drin, wie ich meine Rolle interpretiere. Wenn ich Systems Provider bin, dann bin ich ganz auf die IT fokussiert. Wenn ich irgendwo Technological Leader bin, dann geht es nicht, ohne auch das Geschäft zu verstehen. Dann bin ich integraler Bestandteil des Geschäfts, genauso wie wenn ich Partner bin. Und wir haben also jetzt bei dem Thema Governance diese zwei Themen kennengelernt, zentral, dezentral und Geschäft IT. Und wenn ihr dazu nicht noch Fragen habt, habt ihr noch Fragen? Kommen wir jetzt in den letzten 20 Minuten zu dieser Studie, die ich ganz am Anfang besprochen habe. Also da habe ich euch so ein bisschen allein gelassen mit diesem föderalen IT-Thema. Und die Studie hier von 2004 von Weil und Ross, von denen auch die Definition ist, die wir hier in der Vorlesung verwenden. Die haben so ein Center am MIT, die sich halt nur mit dem Thema IT-Governance beschäftigen. Die haben 2004 ein Buch rausgegeben, in dem sie eine riesige Menge von Fallstudien zusammengefasst haben. Und Fallstudien heißt ja, du gehst in ein Unternehmen, redest mit den Leuten und versuchst, was zu lernen. Plus eine große empirische Studie, wo sie mit 256 Unternehmen gesprochen haben, beziehungsweise Fragebögen ausgeteilt haben. Und die, ich erzähle jetzt gleich die Ergebnisse der Studie, aber wir brauchen zwei Folien, damit ihr mal so ein bisschen in die Denkwelt von den beiden reinkommt. Und das ist die erste Folie, die eigentlich auch ganz gut beantwortet, welche Entscheidungen müssen getroffen werden. Ja? Weil bisher haben wir ja immer nur darüber geredet, wer soll die Entscheidungen treffen. Und das hier unten finde ich auch nicht zu spannend, weil das sind dann halt irgendwie Methoden, wie man das macht. Aber ich finde, wir konzentrieren uns eher auf die ersten beiden Themen. Also es geht darum, welche Entscheidungen müssen getroffen werden. Und die unterscheiden fünf Arten von Entscheidungen, die sie hier in so einem Bild zusammengestellt haben. Und ganz oben stehen diese IT Principles Decisions. Und das bedeutet eine Entscheidung, welche Rolle die IT hat im Unternehmen. Also how IT is used in the business. Also geht es darum, dass hier geht es eigentlich darum, ich lege mein Ei auf in dieser Fünfer-Konfiguration. Bin ich jetzt ein Kostenoptimierer oder bin ich so ein Partner oder so ein Technological Leader? Und das ist die erste Frage. Welche Rolle spielt die IT im Unternehmen? Dann gibt es Fragen, die sich damit beschäftigen, welche Anforderungen, also welche Business Needs haben denn die einzelnen Fachabteilungen? Also welche Anforderungen haben die Fachabteilungen? Ja? Dann die nächste Frage ist, oder die nächste Art von Entscheidung, die getroffen werden muss, ist, welche Infrastruktur unterstützt denn diese Anforderungen der Fachabteilung? Ja, also hier geht es um die Technologie, die notwendig ist, um das zu unterstützen. Und flankierend dazu sind hier auf der rechten Seite Fragen, die sich damit beschäftigen. Okay, wenn ich CIO bin, dann kriege ich ganz viele Projekte auf den Tisch und ich muss entscheiden, welche sind die wichtigen Projekte, die ich als erstes mache und welche sind die Projekte, die ich als im nächsten Jahr mache und in welcher Reihenfolge mache ich die, in welcher Abhängigkeit sind diese Projekte. Wichtig ist, hier wird entschieden, wo das Funding hingeht. Hier wird entschieden, welches Projekt bekommt wie viel Geld. Deswegen ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger Bereich. Auf der linken Seite hier geht es um Entscheidungen, wie soll die IT-Architektur aussehen? Also wie soll das große Ganze innerhalb des Unternehmens aussehen? Wie soll die Kommunikation sein? Soll das so eine Hub-and-Spoke-Architektur sein oder soll das eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung sein innerhalb des Unternehmens? Und solche Fragen werden bei den IT-Architecture-Decisions entschieden. Also wie soll das Informationssystem als Ganzes aussehen? Dann Business Application Needs, da geht es darum festzulegen, welche Anforderungen der Fachbereich hat. IT-Infrastructure, da geht es darum, welche Technologie wird genutzt. IT-Principles, da geht es darum, wie wichtig ist die IT. IT-Investment Decisions, da geht es darum, festzulegen, wer bekommt das Geld. Ja? Und das ist praktisch eine Dimension, nach der Weil und Ross ihr Modell aufbauen. Die sagen, es gibt diese fünf verschiedenen Arten von Entscheidungen, die innerhalb von IT-Governance betrachtet werden. Und Die zweite Dimension, nach die Sie sich das anschauen, sind sogenannte Archetypen nach Wyland Ross. Und die sagen, es gibt diese, oder in deren Denkwelt gibt es diese drei Typen von Entscheidungsträgern im Unternehmen. Einmal sogenannte C-Level Executives, das sind halt alle Vorstände, außer der CIO, keine Ahnung, Marketingleiter, CFO für die Finanzen und der CEO auch, also das sind die Vorstände. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die Entscheidungen treffen kann, nämlich die Corporate IT oder die Business Unit IT. Corporate IT bedeutet bei denen in deren Denkwelt der übergeordnete CIO, der über allem steht. Und die Business Unit IT, das sind die einzelnen IT-Fachbereiche. Also in dem Schaubild, das wir vorher hatten, war das die Nummer 3. Also ich gucke mal, ob ich das finde. Das war die Nummer 3 hier. Das sind die Business Unit ITs. Also die in den Fachbereichen die IT. Und ganz rechts sind hier die Business Unit Leaders, also das sind die Fachbereichsleute, das sind die dezentralen Fachbereichsleute. Und jetzt seht ihr schon, wir haben die Vorlesung an diesen zwei Achsen orientiert, zentral, dezentral, Geschäft, IT. Und wenn ihr euch die Gruppen hier oben anguckt, wie würdet ihr die kategorisieren? Also C-Level Executives, ist es zentral oder dezentral oder ist es Geschäft oder IT? Genau die nächste Frage. Die zweite Gruppe ist zentral, dezentral, Geschäft oder IT und die dritte Gruppe auch, zentral, dezentral, Geschäft oder IT. Was meint ihr dazu? Wie würdet ihr die erste Gruppe einordnen? Ja? Geschäft und zentral. Das ist Geschäft und zentral. Genau. Die zweite Gruppe. Und das ist verrückt, die vermischen das hier. Also IT ist natürlich IT, es ist kein Geschäft, aber die vermischen jetzt hier Corporate IT, das ist der CIO, das wäre Zentral IT und Business Unit IT. Die vermischen Zentral, Dezentral IT. Also das hier ist klar Zentral und das hier ist Zentral, Dezentral und das hier ist Fachbereich und das hier ist IT. Und das Letzte, was würdet ihr da sagen? Ja? Genau, Geschäft, aber dezentral. Also dezentral, aber Fachbereich oder Geschäft. Okay, und das muss man im Hinterkopf halten, weil die das nicht ganz so sauber aufgetrennt haben, wie ich es gerne hätte, aber das ist, glaube ich, verkraftbar. Die teilen es dann auf in diese 6 verschiedenen Arten, die sie im Unternehmen gefunden haben, wie Entscheidungen getroffen werden können. Und zwar einmal sagen sie, es gibt diese Business Monarchy, da entscheiden nur die C-Level Executives. Die IT Monarchy, also die Monarchie, da entscheiden nur der CIO. Da sieht man, dass es nicht so schön passt, weil in deren Text heißt es, der CIO entscheidet. Dann feudal bedeutet, die armen Fachbereiche entscheiden für sich. Dann gibt es hier das Föderale, wo ihr seht, dass es so eine Mischung ist aus zentral und dezentral, nämlich immer. Also es gibt diese Ecke hier hinten und diese. Zentral und dezentral, Fach kommt da rein, mit oder ohne IT. Das ist auch, finde ich, nicht so schön. Ja, also da hätte man es präziser machen können, aber föderal heißt bei denen zentral, dezentral, mit oder ohne IT. Dann IT-Duopol bedeutet, dass nur die IT plus der Fachbereich da ist. Also die IT ist immer da und entweder die C-Level Executives sind da oder die Business Unit Leaders sind da. Und Anarchie bedeutet, keiner entscheidet. Also es ist unklar, wer entscheidet. Und insofern brauchen wir eigentlich uns nur diese 5 Dinger zu merken. Die 2 Monarchien, IT oder Business plus Feudal plus Föderal plus IT-Duopol. Und Föderal, Zentral, Dezentral in einem und IT-Duopol ist immer IT plus Fach. Ja? Ich würde sagen, die treffen keine Aussage darüber, ob es ihn gibt oder nicht. Er hat einfach keine Macht. Er hat keine Macht. Aber wir kommen vielleicht gleich nochmal da drauf, weil ihr jetzt schon die Ergebnisse dieser Studie sehen könnt, oder wir interpretieren die jetzt mal gemeinsam. Das ist das Ergebnis der Studie. Ihr seht hier oben, die haben sich viel Mühe gemacht. Also ihr seht hier oben die fünf Entscheidungsfelder, die wir in der Folie davor besprochen haben: IT Principles, IT Architecture und so weiter. Und ihr seht hier unten die Archetypen, nach denen entschieden wird. Und jetzt ist nicht nur Anarchie dabei, sondern auch Don't Know. Also das muss ja schon ein schönes Unternehmen sein, wenn die nicht wissen, wie die es entscheiden. Und ihr seht, dass diese verschiedenen Entscheidungsfelder aufgeteilt sind in Input. Wer gibt Input zu dieser Entscheidung? Und in Decision. Wer ist für die Entscheidung verantwortlich? In den Kästchen seht ihr Prozentzahlen. Das addiert sich hoffentlich zu 100 auf. Und markiert sind die grünen, das sind die Input-Patterns, also immer die Input-Spalten sind markiert mit grün und mit orange eben die Entscheidungsspalten. Und ich lasse euch mal eine Minute darauf gucken und versucht mal ein Muster zu erkennen. Das mussten die Weil und Ross ja danach auch machen, nachdem sie es erhoben hatten. Und okay, vielleicht als Interpretationshilfe, wir könnten oben diese fünf Entscheidungen nochmal versuchen zu clustern. Also wir gehen die jetzt mal, das machen wir jetzt zusammen, wir gehen die durch und ihr hebt den Arm, wenn ihr sagt, das ist eher IT-lastig und es betrifft eher die IT und ihr lasst den unten, wenn ihr sagt, das ist eher Fachbereich oder es ist eher Geschäft. Zum Beispiel IT Principles. Ist es eher Geschäft oder IT? Also wer für IT ist, jetzt die Hand heben? Einer, aber sonst keiner. Ich würde auch sagen, es ist eher Geschäft. Ja? Also es ist Geschäft. IT Principles. Wie wichtig ist die IT? Da entscheidet das Geschäft darüber, wie strategisch positioniere ich mich. IT Architecture. Ist das ein IT-Thema oder ist es ein Geschäftsthema? Ein paar mehr. Ich würde auch eher sagen, es ist ein IT-Thema, weil da geht es darum, wie sind die Systeme miteinander verbunden. Das ist ein IT-Thema. Okay, dann das nächste IT-Infrastructure, also welche Technik wird eingesetzt? Ist es IT? Ja, das ist auch IT. Dann die nächste Frage, Geschäftsanforderungen ist nicht IT. Das ist Geschäft. Und IT-Investment, also welche. Wie wird das Geld verteilt? Ist es IT? Nein, es ist nicht IT. Es ist Geschäft. Und ihr seht, man kann jetzt sagen, okay, das erste ist Geschäft, 2 und 3 sind IT, 3 und 4 sind auch eher geschäftsorientiert. Und ich glaube, über das Input-Pattern brauchen wir nicht reden, weil es ist relativ klar. Da scheinen die meisten föderal das zu machen. Ja? Also Input. Das Grüne ist dauernd föderal. Und föderal, nochmal zur Wiederholung, heißt zentral, dezentral, irgendwie alle. Ja? Und Input kriegt man föderal. Ja? Also deswegen ist hier die 83%, die 46, die 59, das ist der Hauptbereich. Ja? Input kriegt man föderal. Aber die Entscheidung, wenn man sich anguckt, wie die Entscheidung getroffen wird, dann sieht man, dass sie sich unterscheiden von den Sachen, die eher IT-spezifisch sind und von den Sachen, die eher geschäftsspezifisch sind. Die IT-spezifischen Sachen werden, wenn man Glück hat, auch von der IT entschieden. Ja? Und die geschäftsspezifischen Sachen, da kann man sich ja nicht so sicher sein, wie das entschieden wird. Ja? Das wird, keine Ahnung, mal so entschieden, teilweise sogar föderal entschieden. Aber was man hier sieht, ist, die IT-spezifischen Sachen werden in der breiten, und das ist interessant, da wird die breite Welt angeguckt, wird auch von der IT entschieden, während die anderen Entscheidungsfelder ja, im Grunde eher vom Geschäft entschieden werden. Input immer föderal, aber die Entscheidung für IT-Sachen IT-mäßig, ansonsten irgendwie anders. Und das ist ja im Grunde das Ergebnis der Studie. Die haben 256 Unternehmen gefragt und die Antwort jetzt hier eingeordnet. Das ist nur, das ist, wie sieht die Welt aus oder wie sah die Welt 2004 aus? Und was die relativ gut gemacht haben, ist, die haben auch noch gefragt, wie zufrieden seid ihr mit eurer IT-Governance oder wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis, das eure IT für euch stiftet im Unternehmen. Also, und ihr seht hier wieder die beiden Achsen, hier die Entscheidungen und hier die Arten. Und was sie gemacht haben ist, sie haben zwei Gruppen gebildet. Sie haben sogenannte Top-Performer identifiziert und sogenannte Poor-Performer. Also die Top-Performer sind natürlich zufrieden mit ihrer IT und der Governance und die Poor-Performer sind nicht zufrieden mit ihrer IT und der Governance. Und diese Folie ist insofern interessant, weil wenn man die Studie von 96 sich anguckt und sagt, föderal ist die Lösung für alle Probleme, föderal ist, ihr braucht keine wirklich zentrale IT mehr, sondern ihr sollt alle zusammenkommen und das föderal entscheiden in der großen Gemeinschaft, dann sieht man, dass föderal durchaus seine Bedeutung hat oder seinen Sinn hat, nämlich beim Input hier. Aber auffällig ist es, wenn föderal entschieden wird, also wenn keiner den Hut auf hat, sondern eine Gruppe von Fachbereich, zentral, dezentral und IT und Fach zusammenkommt und dann abstimmen, da kommt keine gute Lösung raus, mit der das Unternehmen am Ende zufrieden ist, weil sich hier die Unzufriedenen häufen an der Stelle. Und die sind hiermit, also Ergebnis ist, föderal als Input gut, aber als Entscheidung sehr schlecht. Und die sind noch einen Schritt weitergegangen und haben Folgendes gemacht. Sie haben diese 256 Unternehmen, hat ja jeder von denen hat diese Matrix ja ausgefüllt. Und wir fokussieren uns jetzt nur auf die Entscheidung, weil Input ja relativ witzlos war. Das ist immer föderal gut gewesen. Also wir konzentrieren uns jetzt nur auf die Entscheidung. Und was die gemacht haben ist, man hat, wenn man so eine Matrix ausfüllt, diese Entscheidungsmatrix, ja 5 Spalten und 6 Alternativen, also mehrere tausend Varianten, wie ich diese Matrix ausfüllen kann. Und was sie festgestellt haben, es gibt Muster, die sich immer wiederholen. Und es war so, dass 25% dieser Unternehmen 10 Muster hatten. Also ich hatte 10 Muster und die haben schon 25% dieser Unternehmen abgedeckt, obwohl theoretisch irgendwie 7700 mögliche Varianten möglich wären. Und 10 Varianten decken schon 25% der Befragten ab. Also eine extreme Häufung bei diesen 10 Varianten. Und was sie dann gemacht haben ist, sie haben sich diese 10 Varianten angeguckt und haben dann festgestellt, dass unter diesen 10 Varianten 3, nämlich diese Orange, Grün und Rote, 1, 2, 3, 3 Varianten waren, die sehr zufrieden waren mit ihrer IT-Governance. Und die haben jetzt gesagt, okay, das hier ist eigentlich unser Vorschlag, wie so eine Best Practice IT-Governance aussieht. Input föderal, klar, das macht Sinn, aber wie die Entscheidung dann, die Entscheidungsrechte auf diese 5 verschiedenen Felder verteilt werden sollen. Und auch hier könnt ihr es nochmal kurz angucken und wir reden jetzt nochmal eine Minute darüber, welches Muster ihr erkennt. Also die erste Interpretation war schon sehr gut, dass es ein Möbelhaus ist, wo die IT im Grunde nichts zu sagen hat. Es wird alles entschieden durch das Geschäft. Also es ist ein Unternehmen, wo durch die Geschäftsleitung, das ist ein Unternehmen, keine Ahnung, ein kleines Möbelhaus, Eigentümer geführt, die das entscheiden. Und das zweite, 1 und 2 sind ja relativ gleich. Also hier vorne werden die IT-Principles im Duopol entschieden, die Architektur und die Infrastruktur von der IT. Das waren auch die zwei Entscheidungsfelder, die wir als IT-nah identifiziert haben. Und hier hinten unterscheidet sich es wieder ein bisschen, dass die Investmententscheidungen hier bei dem zweiten noch zentraler beim Geschäft liegen. Und hier darf die IT auch mitreden, während auch hier wieder ja im Grunde nur so kleine Unterschiede sind. Aber das heißt, es gibt diese Also ich würde nämlich 1 und 2 zusammenfassen, weil die sich für mich nicht so groß unterscheiden. Und das sind im Grunde diese Best Practices, nach denen man IT-Governance nach Weil&Ross macht, 2004. Und ich habe unseren Gastvortragenden gebeten, weil er ja einen Fall vorstellt, auch mal zu versuchen, seinen Fall in diese Matrix einzuordnen. Insofern, mit dem, was wir heute besprochen haben, könnt ihr ihn schon so ein bisschen piesacken und fragen, ob das auch so passt, wie es hier beschrieben wurde. Insofern wünsche ich euch ein gutes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche beim Gastvortrag.